Wir wollen miteinander heute auch einen Text lesen und auf uns wirken lassen, der dieses Thema der Auferstehung Jesu in dieser Zwischenzeit bis zur Himmelfahrt thematisiert. Johannesevangelium Kapitel 20 ab Vers 19. Johannesevangelium Kapitel 20 ab Vers 19. Als es nun Abend war an jenem ersten Wochentag und dort, wo die Jünger sich befanden, die Türen aus Angst vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus und trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen, wir können jetzt auch lesen, von sich aus Hände und die Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Da sagte er erneut zu ihnen, Friede sei mit euch. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende auch ich euch. Und als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und sagt zu ihnen, empfanget den Heiligen Geist. Welchem ihr die Sünden nachlasst, denen sind sie nachgelassen, und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Thomas aber war einer von den 12 Zwillingen genannt, er war nicht unter ihnen, als Jesus kam. Die Jünger sagten ihm nun, wir haben den Herrn gesehen, er aber sagte zu ihnen, wenn ich nicht mit meinen Händen das Mal der Nägel sehe und berühre und meine Finger das Mal der Nägel und meine Finger in das Mal der Nägel lege, so werde ich niemals glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger wiederum drinnen und Thomas war unter ihnen. Da kommt Jesus bei verschlossenen Türen, tritt in ihre Mitte und sagt, Friede sei mit euch. Und dann sagt er zu Thomas, tu deine Finger hierher und sieh meine Hände an und tu deine Hand hierher und lege sie in meine Seite und sei nun nicht mehr ungläubig, sondern gläubig. Und Thomas antwortete und sagte zu ihm, mein Herr und mein Gott. Und Jesus sagt zu ihm, weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Selig ist, die nicht oder selig sind, die nicht sehen und dennoch glauben. Als Überschrift habe ich diese kleine Sequenz gewählt für unsere Predigt. Und Jesus trat in ihre Mitte. Das, was mich an diesem Wort, was Johannes uns hier berichtet, so begeistert ist, dass die Lebenssituation der Jünger sich in vielerlei Hinsicht auch mit der heutigen unsrigen vergleichen lässt. Sie sind in ihrem privaten Bereich, haben die Türen eigentlich zu, so wie wir auch heute. Wir leben eigentlich nicht in einer ländlichen Umgebung, wo wir die Türen offen stehen haben und offen stehen lassen. Wir sind eher verstädtert und achten darauf, dass die Türen verschlossen sind. Manchmal aus Angst, wir schließen uns aus. Wir haben eher miteinander Gemeinschaft mit Menschen, die wir kennen, mit denen wir vertraut sind. Wir möchten nicht unbedingt mit Menschen so vielleicht zusammenkommen, die, von denen wir wissen, die sehen uns kritisch und das ist vielleicht schwierig. In der Situation damals war es für sie sogar noch existenziell, für die Jünger, sie fürchteten sogar um ihr Leben. Was würde passieren, wenn die Juden erst spitz kriegten? Da sitzen die eigentlich engsten Mitarbeiter dieses Jesus, die damals in der Nacht sozusagen entkommen waren. So glaubten jedenfalls die Jünger, würden die Juden über sie denken. Und deshalb hatten sie einen Raum, hatten sich eingebunkert, hatten sich verschlossen, waren beieinander, tja, verunsichert, verwirrt. Sie wussten nicht so recht, wo geht es nun hin. Sie hatten die Kunde von der Auferstehung, aber keinen Plan, keine Richtung. Keine wirkliche Grundlage, kein Fahrplan, der ihnen sagen konnte, so geht's weiter. Ich habe gestern mit einem Freund telefoniert, der sagte, weißt du, das Belastendste an meiner Lebenssituation gerade ist, ich weiß nicht, wie es die nächsten 2 Jahre bei mir weitergeht. Wenn wir nicht wissen, was die Zukunft bringt, wenn sich die Zukunft sozusagen für uns als großes Fragezeichen geradezu auf unsere Seele legt. Wir können ja sagen, ganz klug und so abgeklärt, keiner hat die Zukunft in der Hand. Das wissen wir. Und doch ahnen wir, dass eben manchmal Lebensentscheidungen vor uns liegen, von denen wir nicht ahnen, wie werden sie sich beantworten. Wir wissen vielleicht, so wie in unserer Region ja auch, das Werk in Eichstätt bei Osram zum Beispiel soll eventuell geschlossen werden oder soll zumindest massiv Arbeitsplatzabbau erfahren. Wer ist davon betroffen? Wen trifft es? Wir haben gehört, vielleicht völlig überraschend, unsere Firma wurde von einem gigantischen Konsortium übernommen. Was bedeutet das? Werden wir jetzt abgebaut oder werden wir aufgebaut? Wir wissen, wir sollen sozusagen krankheitsbedingt in den Vorruhestand geschickt werden, aber was bedeutet das für die Rente? Können wir das Haus halten oder müssen wir umziehen? Wir haben davon gehört, dass die Eltern ins Heim müssen. Was bedeutet das für die Pflege, für die Pflegeleistung? Viele unterschiedlichste Lebenssituationen können genau dazu führen, dass das, was so an Zukunft vor uns liegt, sich wie eine Last auf unsere Seele legt. Wir können es nicht klären und unsere ganze menschliche Haltung versucht aber, es zu klären. Wir möchten irgendwie da so nun endlich einen Knopf dran kriegen. Wir möchten es irgendwie bündeln, abschließen können. Die Jünger konnten es nicht. Sie saßen in ihrem Obergemach, sie hatten die Türen zu, sie überlegten vielleicht hin und her, erinnerten sich an manche Jesusworte, an Begegnungen, die sie hatten, aber sie hatten auch keinen Plan. Wie geht es weiter? Wo soll das hinführen? Und dann heißt es so ganz lapidar, da kam Jesus und trat in ihre Mitte. Erste Beobachtung, die uns vielleicht ein klein wenig helfen und trösten kann, so jedenfalls wünschte ich es mir, wäre zu entdecken, dass inmitten unserer ganzen unzureichenden Sicherung, inmitten der ganzen Fragezeichen, inmitten der Last, wir könnten sogar sagen, unter der Last, die mich selbst drückt, auch Jesus steht, mitten unter ihnen. Jesus kommt nicht daher und sagt, jetzt klär das erstmal, dann reden wir drüber, sondern mittendrin, geradezu, er sucht, wenn wir so wollen, er sucht von sich aus diese Lebenssituation und in dieser Lebenssituation seine Jünger, er sucht sie bewusst auf, tritt in ihre Mitte. Und er tritt in ihre Mitte als der ganz andere. Das ist so ein toller, frommer Theologenspruch, der ganz andere Gott. Das ist auch gut so, dass es diese Formulierung gibt, weil es uns ein wenig herausreißt aus unserer Festlegung, die wir gerne mit Jesus und Gott betreiben. Jesus kommt, obwohl die Türen zu sind. Er kommt sichtbar, aber er kommt nicht gewaltsam. Er ist plötzlich da, leiblich, obwohl alle Umstände herum für die Jünger deutlich machen müssten, das kann gar nicht sein. Und dennoch, inmitten dieser Situation taucht Jesus auf, steht in ihrer Mitte und tut das, was ihm auf dem Herzen liegt. Es ist Gott ein Anliegen, es ist eine Sehnsucht, ein Wunsch Gottes auf seinem Herzen, dass wir im Frieden sind. Friede sei mit euch. Wir hätten gerne vielleicht das Wort, Jungs, hier ist der Plan. Nein, sagt er aber nicht. Oder, Entschuldigung, hat länger gedauert, hier kommt die Lösung. Sagt er auch nicht. Er kommt, stellt sich unter die Leute mit der ganzen Zerrissenheit, mit der ganzen Last, mit dem ganzen Fragenkatalog, in dieser ganzen inneren Zerrissenheit dieser Menschen und sagt, Friede sei mit euch. Wir würden vielleicht antworten oder innerlich denken, ich verrate mal, was ich denken würde, naja, du hast gut reden. Du hast gut reden. Unsere Situation ist anders als deine. Friede sei mit euch. Aber wahrscheinlich würde ich mit dem Denken gar nicht zu Ende kommen, denn es ist das Eigenartige an Jesu Worten, wie wir es immer erlebt haben, auch von den ersten Seiten der Bibel an. Wenn Gott spricht, das ist das Geheimnis bei ihm. Wenn Gott etwas sagt, ist zur gleichen Zeit das, was er sagt, in Wirkung. Wenn also hier Jesus den Jüngern sagt, Friede sei mit euch, dann sozusagen werden die Jünger eine Welle, eine Atmosphäre des Friedens als Macht spüren, die sich über den Raum, über ihre Herzen, in ihre Gedanken reinlegt. Sie merken mit einem Mal, es ist Frieden. Vielleicht ein wenig vergleichbar, überlegt, wie kann man das, also mein Lebensgefühl würde vielleicht sich so beschreiben lassen, dass wenn man aus einer windigen, kalten Winterspaziergang kommt und dann in eine Wohnung oder in einen Raum tritt, wo ein schlagartig eine wohlige Wärme umfängt. Wo man in dem Moment, wo man den Schritt in den Raum tut, umschlossen wird von Wärme, die alles sozusagen, was kalt war und was fröstelt, aufnimmt, verändert, umfängt und einhüllt in eine wohlige Wärme. Inmitten der Angst und des Aufgestelltseins der Jünger kommt Jesus und sagt, Friede sei mit euch. Und der Friede breitet sich. Es löst sich was. Und dann in diese überraschende Situation rein, heißt es weiter, und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen Hände und die Seite. Warum tut er das? Etwas später lesen wir in dem Bericht an den Thomas, dass die Jünger ihm sagen, wir haben den Herrn gesehen. Und das war nicht nur irgendeine Erscheinung, eine Täuschung, eine Spiegelung, eine Fata Morgana, ein psychologisches Gruppenphänomen in irgendeiner Hinsicht, sondern wir haben den Herrn gesehen. Und das Merkmal dafür, woran man den Herrn erkennt, was das Wesentliche war, was ihn auszeichnet, das ist das, was auch Johannes hier deutlich machen will, ist der Auferstandene, der leiblich Auferstandene Herr, den man erkennt an seinen Wundmalen des Leidens und Sterbens am Kreuz. Und Jesus macht deutlich, das ist fortan das bedeutende Erkennungszeichen von mir. Nicht Wunder, nicht Zeichen, sondern ich habe für euch gelitten, ich war für euch am Kreuz und ich bin wahrhaftig auferstanden. Das ist die Mitte, die alles verändert. Das ist das Fadenkreuz der Geschichte. Von nun an wird alles unter dieser Prämisse gesehen, entschieden und gedeutet werden müssen. Der Auferstandene ist in ihrer Mitte. Und wir könnten uns fragen, ja, was heißt denn das nun wieder? Jetzt ist der Auferstandene als der Gekreuzigte, als der Sieger, der Auferstandene da. Was bedeutet das für die Jünger, für uns? Und wieder der Gruß Jesu, Friede sei mit euch. Darum geht es. Es geht darum, dass Gott möchte, dass Menschen im Frieden mit ihm und untereinander leben. Friede sei mit euch. Das Auferstehungswerk Jesu zielt darauf, das Herz und die Seelen der Menschen in ihrem eigenen Leben und im Leben miteinander zu befrieden. Dafür hat er gelitten. Dafür ist er ans Kreuz gegangen. Und dann kommt das, worauf alle warten, der Plan. Dann kommt doch endlich sozusagen eine Richtung. Dann kommt ein Wort Jesu, was sozusagen diese Botschaft des Auferstandenen für die Jünger in ihrer Welt nun händelbar macht, indem er ihnen sagt, gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende auch ich euch. Sie hätten es vielleicht gerne ein bisschen kleiner gehabt, ein bisschen anders, kann gut sein. Aber das ist der Auftrag Jesu an seine Jünger damals und heute. Die Sendung, die mir zuteil wurde, mir als Einzelnen, das ist die Sendung, die seiner Gemeinde und seiner Kirche zuteil wird, die er weitergibt. Ihr seid wie ich gesandt, wie ich habt ihr ein Mandat, wie ich seid ihr von Gott ausgesehen und auserkoren worden, die Botschaft der Liebe Gottes zu den Menschen zu tragen. Und wie ich seid ihr auch ausgerüstet. Ihr sollt nicht nur Worte machen, sondern ihr sollt gleich wie ich auch als Gemeinschaft, als Kirche, als Gemeinde, als Christen untereinander, miteinander ausgerüstet sein, das Reich Gottes und die Herrschaft Gottes je und dann in wunderbarer Weise aufzurichten unter den Menschen. Gott legt seine Kraft, Wunder zu wirken und Wunder zu tun und Dinge zu bewirken durch den Geist Gottes in unsere Hände. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sagt, empfanget den Heiligen Geist. Das hebräische Wort für Heiliger Geist ist eben Sturmwind, Wind, Hauch. Das liegt alles darin, Atem. Und Jesus nimmt es auf und tut, was sozusagen im Wort selbst liegt. Er haucht, er bläst seine Jünger an und versieht es mit den Worten, empfangt den Heiligen Geist. Und wir würden vielleicht wieder sagen, oh super, jetzt geht's los, Heilung ohne Ende, wir laufen übers Wasser, wir können auch sozusagen, ja, neue See Genezareth Rally, wir laufen irgendwie so um 3 Tonnen, wer kann am schnellsten laufen, wer ist der größte Glaubensheld, oder wir üben jetzt auch sozusagen einmal die Woche Brotvermehrung, immer mittwochabends von 18 bis 19 Uhr. All das spielt keine Rolle. All das, was uns schnell und gern begeistert, was unsere Faszination ausmacht, worauf unser Augenmerk oft zu schnell und zuerst gehen, all das nennt Jesus nicht. Jesus verbindet die Gabe des Heiligen Geistes ganz eng mit dem Wesentlichen des Kreuzgeschehens. Er sagt, welchem ihr die Sünden nachlasst, denen sind sie nachgelassen. Es geht darum, dass er für die Sünden der Welt starb. Es geht darum, dass Jesus am Kreuz die Schuld für alle Menschen bezahlte, für die Schuld, für die Sünde, die sie von Gott trennt. Und er will, dass die Botschaft in die Welt kommt, dass er gestorben ist, um dieses Hindernis, um die Schuld und die Sünde abzuwaschen und zu tilgen. Das muss erzählt werden. Das ist die Kernbotschaft des Evangeliums. Das will er sozusagen, dass das unter die Menschen kommt. Und dazu gibt er seinem Leib, gibt er der Gemeinde, gibt er seinen Jüngern, gibt er der Kirche die Kraft und die Macht des Heiligen Geistes, das zu tun. Und er macht deutlich, das ist nicht nur irgendwie so ein bisschen, wir würden vielleicht umgangssprachlich sagen, so Pillepalle, das kann man vergessen, das ist so nebensächlich, das ist, ja, die Sünden vergeben, aber, ja, das, gut, wenn du sagst, die sind die Sünden vergeben, da merkt man gar nicht unbedingt viel von, aber wenn du sagen würdest, hey, deine Krankheit ist weg, dein Bein wächst nach, ja, also hallo, da geht ja wirklich was ab, oder dein Befund ist aufgehoben, die Krebskrankheit ist weg, lass dich röntgen, morgen wirst du es wissen, das sind doch wirklich Belege. Vor Gott nicht. Gott würde da vielleicht humorvoll augenzwinkern sagen, wisst ihr, macht euch darüber keine Sorgen. Wenn ihr in den Himmel kommt, wird das sowieso alles neu gemacht. Da machen wir jetzt nicht so viel Aufstand drumherum. Aber das, worum es eigentlich geht, was wir nicht so irgendwie nebenbei einfach so persönlich im Himmel erledigen können, das ist die Frage nach der Schuld und der Vergebung eurer Sünden, denn dafür ist mein Sohn gestorben. Und das muss vorher klar sein. Das muss vorher klar sein, sonst habt ihr von der Erneuerung eures Leibes und eurer Gesundheit und eurer Leben mit mir in Ewigkeit, bei mir, in meinem Licht, sonst habt ihr davon nichts. Das Entscheidende ist, dass ihr begreift, wofür Christus, mein Sohn, gekommen ist. Dass ihr entdeckt, wer Jesus ist, wofür ich ihn habe sterben lassen. Die Frage nach der Schuld und der Sünde, das ist es, was geklärt gehört. Das müsst ihr beantworten. Darauf kommt es an. Und das gilt es dann sozusagen zu erläutern, zu erklären. Und wenn ihr einmal in die Bibel reinschaut, werdet ihr entdecken, fast alle Wunder haben immer nur den Charakter, dass Menschen in ihrer vernagelten Sicht des Lebens sozusagen geöffnet werden für diese Botschaft des Evangeliums. Die Wunder sind oft immer nur Beiwerk, damit Menschen überhaupt zuhören. Die Wunder sind von Gott gegeben, damit Menschen sozusagen vergewissert werden. Ja, es gibt einen Gott. Und die Frage nach Schuld und Vergebung und Sünde ist wirklich zentral. Und das Wunder unterstreicht, wie elementar und klar es Gott auf dem Herzen liegt, dass Dinge sortiert werden. Er bringt Menschen dazu, indem er ihr Leben umkrempelt und macht deutlich, so wie ich dich berührt habe, wie ich dich geheilt habe, wie ich dir Augenlicht gegeben habe, wie ich dich wieder reingemacht habe. Es geht darum, dass du die Frage beantwortest, willst du mir dein Leben geben und mir folgen oder nicht? Denken wir an die 10 Aussätzigen, die Jesus heilte. Sie riefen ihm zu, Rabuni, heile uns, wir sind unrein. Und er heilte sie und sie wurden alle gesund. Er schickte sie sozusagen zur Meldestelle für Krankheit, zu den Priestern, die darüber befinden sollten, ob sie rein oder unrein waren. Sie waren alle rein, sie waren alle geheilt. Und einer kam zurück und gab sein Leben Jesus. Und Jesus ist aber nicht hingegangen und hat gesagt, oh, das ist aber jetzt gemein. Gut, dann hier Krankheit, Galopp, Marsch, Marsch, die anderen kriegen es wieder. So ist Gott nicht. Aber es ging ihm in der Frage eigentlich darum, wer kommt zurück? Wer kommt wirklich zu mir? Wer gibt mir sein Leben? Und an dieser Stelle geht es Jesus bei den Jüngern, bei der Beauftragung der Jünger auch darum, dass er ihnen sagt, es geht darum, dass das Evangelium erklärt, dass das Evangelium verkündet wird. Dafür braucht er den Geist Gottes. 8 Tage später, 8 Tage weiterer, wie sollen wir sagen, weiterer Zerrissenheit, Verwirrung bei Thomas, der eben nicht dabei war, der sich wie in einer Art Selbstverfluchung sozusagen gebunden hat und gesagt hatte, wenn ich nicht persönlich meine Hand in seine Wundmale gelegt habe und ihn gesehen habe, dann glaube ich nicht. Das ist so orientalische Art, sich besonders wichtig zu nehmen und zu sagen, das ist entscheidend, aber nur wenn ich das wirklich selbst und höchstpersönlich, dann. Aber es heißt für ihn auch 8 Tage quälende weitere Ungewissheit. Die anderen waren vergewissert, die anderen hatten diesen Frieden, die anderen hatten diese Erfahrung, die anderen hatten die Begegnung mit Jesus. War er vergessen? War er außen vor? Manchmal ist das ja so, dass wir in unserem Leben so Strecken haben, wo wir um uns herum die ganzen Gesegneten und Gesalbten toben haben. Allen geht's gut, alle sind gesegnet, alle haben vom Herrn was bekommen, alle haben besondere, wunderbare Erfahrungen. Und man selber hängt in diesem Loch und in dieser Dunkelheit, in dieser Frage, was ist mit mir? Thomas war ja nicht unwillig, Thomas war ja nicht gegen Jesus, Thomas wollte ja eigentlich, er wollte ja eigentlich auch nur in besonderer Weise von Jesus berührt werden. Also ein gutes Anliegen. Aber er war beim ersten Mal nicht dabei. 8 Tage, 8 Nächte muss er sich innerlich damit auseinandersetzen, die anderen haben Jesus gesehen und ich? Wo ist meine Erfahrung? Und ich? Bin ich außen vor? Und ich? Was ist mit mir? Und dann heißt es wieder, sie waren beieinander, wie vielleicht viele andere Abende vorher auch, sie waren beieinander, da kommt Jesus bei verschlossenen Türen, wie beim ersten Mal, und tritt in ihre Mitte. Friede sei mit euch. Wieder der Gruß, erschreckt nicht, Friede sei mit euch. Bleibt im Frieden. Friede sei in euren Herzen, Friede sei in euren Gedanken, Friede sei mit euch. Und dann, vielleicht war es peinlich für den Thomas, ich weiß es nicht, bevor Jesus irgendwas anderes sagt, spricht er Thomas persönlich an. Dann sagt er zu Thomas, Tu deinen Finger hierher und sieh meine Hände an und in meine Seite lege deine Hand. Thomas wird geoutet von Jesus in dieser Gruppe, aber Thomas macht eine ganz andere Erfahrung, heimlich wahrscheinlich in seinem Innersten. Das, was er sagt, das, was er gesagt hat, das, was er denkt, was in seinen Gedanken gewiesen ist, ist Jesus vertraut. Hat Jesus gehört? Ist Jesus bekannt? Und wir könnten vielleicht sagen, all die 8 Tage, die Thomas sich damit gequält hat, hat Jesus es gewusst. Wir könnten auch suffisant vielleicht dazu fügen, und er hat nichts gemacht. Er hat es für zumutbar und aushaltbar für diesen Thomas empfunden, dass Thomas in dieser Situation war. Wenn ich nicht da meine Hand reinlege und es selber gesehen habe und berührt habe, dann... Und wir könnten liebevoll lächelnd von Jesus dazu sagen, dann musst du halt warten. Jesus, und das will ich damit markieren, wertet manche Situationen, die für uns so extrem notvoll und zermürbend sind, doch irgendwie anders. Dass wenn wir sagen, es geht nicht mehr, es ist ja furchtbar, was soll das sein? Dann schaut Jesus drauf und weiß es, wir sind vor ihm offenbar. Und das ist etwas, was Jesus ja nachher auch dem Thomas sagt, was ihn trösten kann auf die Zukunft hin. Du hast nun geglaubt, weil du gesehen hast. Aber es geht um Vertrauen und Glauben zu mir, auch wenn man vielleicht manches, was man gerne sehen möchte, nicht sieht. Es geht darum, dass dein Vertrauen zu mir besteht, unabhängig von Zeichen und Wundern. Es ist keine Kunst zu glauben, wenn alles nur nach Augenschein läuft. Glaube und Vertrauen hat etwas damit zu tun, dass du glaubst und vertraust und dein Leben und deine Wegführung, dein Entscheid in meine Hände legst, auch wenn du nicht die Belege dafür siehst und selbst kontrollierend in der Hand hältst, dass alles gut geht. Vertrau mir. Wir kennen das manchmal beim Autofahren. Weißt du eigentlich, wo wir hinfahren? Vertrau mir. Ich würde es aber gerne vorher wissen. Vertrau mir. Kinder, wann ist es soweit? Vertrau mir. Wann kommen wir an? Beliebteste Urlaubsfrage nach 10 Minuten Abfahrt. Wann kommen wir an? Da hat der Herr mir mal geholfen mit einer Antwort. Wenn ich sage, wir sind da, ist es soweit. Und das hat dann auch wirklich geholfen. Sie haben dann jedenfalls nicht mehr gefragt. Es war dann leichter zu fahren. Vertrau mir. Wir müssen nicht alles sehen. Wir möchten gern alles sehen. Das gehört zu uns. Wir möchten es in der Hand haben. Das vergewissert uns. Aber da würde Jesus sagen, das ist Friede, der trügt. Das Materielle kann sich so schnell ändern. Und worauf gründet dann dein Friede? Und er lädt uns ein in diese Sicht, in diese kleine Geschichte, dass wenn er in die Mitte tritt und in aller Unsicherheit und aller seelischen Not unseres Lebens, wenn er sagt, Friede sei mit dir, wenn er mit diesem Gruß kommt und in unser Leben tritt und unser Herz berührt, dass Friede ist. Ich könnte jetzt noch so als Zwischenfilter einbauen, wir müssen es vielleicht auch zulassen, es zu hören. Nicht zu schnell gleich wieder abzuwerten. Wenn Jesus kommt und sagt, Friede sei mit dir, ja, schon gut. Sondern vielleicht innehalten, stehen bleiben und registrieren, dass es genau das ist, worum es geht. Inmitten der Unsicherheit seinen Frieden empfangen. Stehen zu bleiben und zu sagen, ja, das stimmt, das ist das Wesentliche, denn das ist bei mir abhanden gekommen. Ich drehe mich, ich jag, ich bin unsicher, ich bin aufgewühlt und genau das, was mir eigentlich unabhängig von der ganzen Situation und in der ganzen Situation, was mir eigentlich abhanden gekommen ist, ist der Friede, ist deine Gegenwart, ist deine Nähe. Ist dieses Wissen, du bist in Kontrolle. Du weißt es schon, worum es geht. Du kennst meine Gedanken. Du weißt, was ich brauche. Jesus guckt den Thomas an, outet ihn, macht ihm keine Vorwürfe, sondern sagt, komm, rühre mich an. Rühre mich an. Und in unserem ganzen Evangelium, ihr könnt nachher mal gucken zu Hause, wenn ihr möchtet, gibt es kein solches Bekenntnis zweimal, wie es Thomas hier spricht. Mein Herr und mein Gott. Er sagt nicht, Rabuni, mein Meister. Er sagt nicht, Jesus, du mein Kumpel. Mein Herr und mein Gott. Ein ungeheures Glaubensbekenntnis am Ende des Evangeliums von Johannes. Mein Herr und mein Gott. Was für ein Satz. Und augenzwinkernd fügt Jesus quasi hinzu, das sagst du, weil du gesehen hast. Aber weißt du, wie eine vielleicht auch Prophetie, besser ist es und wird es für die sein, die mich so nicht sehen und so nicht berühren können, aber von mir hören und dennoch glauben. Selig, wer nicht sieht und doch glaubt. Und in den Abschiedsreden Jesu finden wir Szenarien, wo Jesus beschreibt, wie die Welt untergehen wird. Und dann taucht so in diesen Geschichten eine Frage auf, aber wird der Menschensohn Glauben finden, wenn er wiederkommt? Das ist das, wonach er sucht. Das ist das, was ihm wichtig ist. Glaubst du mir? Vertraust du mir? In der Geschichte im nächsten Kapitel, wo Jesus dem Petrus begegnet, fragte ihn ja auch dreimal, das ist dann die spezielle Geschichte zwischen Jesus und Petrus. Aber wo es auch um diese Frage geht, hast du mich lieb? Gibt es diese Beziehung des Vertrauens, der Zuwendung und Zuneigung zwischen dir und mir? Wenn Jesus in unsere Mitte träte, hier in der Gemeinde und bei uns persönlich, dann würde er uns grüßen mit den Worten, Friede sei mit euch. Und doch wäre es dann interessant, sich einmal vorzustellen, wie wäre das für mich, wenn er so kommt und fragt? Würden wir erschrecken oder aufschrecken, irritiert reagieren, weil plötzlich unsere Agenda durcheinander kommt? Wie wäre es, wenn er mit einem Mal mitten in mein Leben tritt, an meine Seite kommt und neben mir steht? Jesus kam zu den Jüngern, er beauftragt sie, das Evangelium weiterzusagen. Er gibt ihnen den Geist Gottes, er schenkt ihnen Kraft für die Verkündigung und die Nachfolge, aber auch, um gleich wie er es getan hat, Menschen mit der Liebe Gottes so zu berühren, dass Dinge passieren. Ich wünsche mir und ich wünsche euch, dass diese Sicht uns wieder neu Sehnsucht verleiht. Sehnsucht danach verleiht, diesen Jesus zu erfahren und zu erleben, nicht nur kognitiv, nicht nur mit dem Kopf, nicht nur intellektuell, nicht nur in einer, wie soll ich sagen, sortierten, verpackten, bedrohungsfreien Beziehung, wo wir sagen, es ist alles so normal, so genormt, so verpackt, so geregelt, sondern in einer Weise, wo auch Christus gegenwärtig sein kann, unvermittelt durch die Tür kommt und wo Dinge anders werden, wo die Kraft Jesu mich berührt und mir eine Dimension aufschließt, die vielleicht so vorher nicht da war, wo eine Wesensänderung, eine Zuversicht zuwächst, wie es den Jüngern zugewachsen ist, als sie Jesus unter sich hatten, wie in ihnen durch den Geist Gottes auch eine Vollmacht zuwächst, die sie aussendet und gehen macht, so dass sie selber in der Kraft Jesu es wagen, bestimmte Grenzen zu überschreiten. Gold und Silber habe ich nicht, aber was ich habe, gebe ich dir. Im Namen Jesu steh auf und sei gesund und geh. Petrus an der schönen Pforte, als sie zum Beten gehen. Zu erwarten und zu suchen, was Gott auf dem Herzen hat für uns als Gemeinde, als Einzelne in dieser Stadt. Ich wünsche mir, dass Gott uns wieder neu segnet mit dieser Sehnsucht, die sich nicht einrichtet auf dem, was wir schon haben und die hofft und darum betet, dass alles so bleibt, so ruhig und so schön, wie es ist, sondern dass wir eine Sehnsucht wieder erwarten und empfangen von Gott, dass er mit uns und durch uns wirklich Menschen berühren kann, die unter der Last der Schuld und der Sünde ihres Lebens ein neues Leben beginnen. Und vielleicht dafür wirklich auch erleben und erfahren, dass sie geheilt und berührt werden, dass Wunder passieren. Nicht um der Wunder willen, sondern damit Menschen Christus finden und entdecken, die Schuld ist vergeben. Wir können neu anfangen. Wir können neu leben. Ich bin würdig, von Menschen geachtet und angesehen zu werden, weil Christus mich würdig gemacht hat, weil er mich anschaut und verändert. Ich wünsche mir das, dass wir als Gemeinde in diese Auferstehungsbotschaft so einbezogen werden, dass diese Sehnsucht uns neu aufs Herz fällt und wir darum beten, Herr, das mehre uns, das mach lebendig, dass wir anders beten, dass wir aufbrechen, dass wir uns danach sehnen, dass dieser Friede, dem du kommst und mit dem du aussprichst, wenn du als der Auferstandene in die Mitte trittst, Herr, dass uns das berührt und auf den Weg bringt, und wir auch deinen Geist empfangen und dass wir uns senden lassen und diesen Fokus behalten. Es geht um Vergebung von Schuld. Es geht um Ewigkeit. Es geht um Rettung. Und wir glauben und wir vertrauen dir, dass wir ja in deiner Hand und an deiner Hand mit dir unterwegs sind. Und wir glauben und wir vertrauen dir, dass du es recht machen wirst. Aber wir von unserer Seite, Herr, wir beten und bitten darum, dass du kommst in unsere Mitte, dass du uns berührst und dass du die neu mit deinem Geist unter uns diese Sehnsucht und den Glauben und das Vertrauen zu dir lebendig hältst, Herr, dass wir in deiner Hand gebrauchte Werkzeuge sind, brauchbare Werkzeuge sind, um Menschen zu berühren mit der Verkündigung, mit der Kraft und mit deiner Liebe. Und Jesus hauchte sie an und sagte zu ihnen, empfanget den Heiligen Geist. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Friede sei mit euch. Und das wollen wir ihm glauben, dass er das tut und dass ihm das auf dem Herzen liegt. Amen.